Seit dem Wochenende greifen die USA und Israel den Iran an. Warum gerade jetzt? Clemens Fehrenkott ist Journalist beim Bayerischen Rundfunk und Experte für Außen- und Sicherheitspolitik. Er war viele Jahre auch Korrespondent in den ARD-Studios in Tel Aviv und in Washington. Clemens erzählt uns, welche Interessen US-Präsident Trump und Israels Ministerpräsident Netanyahu verfolgen mit diesem Krieg gegen den Iran und wie sich der Krieg entwickeln könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Das hier ist unsere Folge für Dienstag, den 3. März. Hallo Clemens, willkommen bei 11KM.
Hallo, danke für die Einladung.
Also während der Proteste im Iran Anfang des Jahres, da hat Trump ja schon in Richtung Iran gesagt, Help is on the way, Hilfe ist auf dem Weg. Und dann in der Folgezeit haben die USA ja auch schon Flugzeugträger in die Golfregion verlegt. Das hätte eigentlich alles auch erstmal nur eine Drohgebärde sein können, aber seit Samstagmorgen greifen die USA und Israel den Iran an. Wie hast du das verfolgt?
Ich muss sagen, am Samstagmorgen bin ich sogar noch vor der ersten Meldung des Angriffs auf dem Bein gewesen, weil ich irgendwie unruhig war, denn diese Art von Truppenaufmarsch, wir hatten auch gesehen, diese diplomatischen Gespräche, die Oman vermittelt hatte, da dachte ich mir zu dem Zeitpunkt, das sieht nicht gut aus.
Seit den Morgenstunden werden Ziele im ganzen Iran von israelischen und US-amerikanischen Raketen getroffen. In Teheran sollen beim Beschuss des Stadtzentrums auch der oberste Führer Ayatollah Khamenei und Präsident Pezeshkian Ziele gewesen sein.
Wörtlich sagte Trump auf seiner Plattform Truth Social, einer der größten Bösewichte der Geschichte ist tot.
Am Samstagabend erst US-Präsident Trump und in der Nacht dann auch von dem iranischen Staatsfernsehen dann bestätigt worden, was dann wohl der erste Luftangriff war, der ausgeführt worden ist nach israelischen Angaben von der israelischen Luftwaffe unmittelbar auf den großen Compound mitten in Teheran, in dem drei Gebäude waren. Und zwar einmal der Amtssitz des Revolutionsführers Khamenei, des Staatspräsidenten und des Nationalen Sicherheitsrats des Iran. Und einem Bericht der New York Times zufolge hatten die amerikanischen Dienste, in dem Fall die CIA, wohl seit Monaten den Bewegungsradius und auch die Aufenthaltsorte Khameneis genau verfolgt und hatten daher wohl ganz klar den Hinweis, dass am Samstagmorgen, ursprünglich wäre sonst dieser Angriff in der Nacht passiert, am Samstagmorgen der Revolutionsführer selber dabei wäre. Und dann ist wohl ebenfalls nach israelischen Angaben innerhalb von 30 Sekunden sind 30 Langstreckenraketen auf diesen Compound gefeuert worden, mit dem Ergebnis, dass der langjährige und noch grausame Revolutionsführer samt der fast militärischen Spitze und auch von Revolutionsgardisten getötet worden ist. Und das war etwas, was zu Beginn dieses Krieges stand und von dem sich dann wohl offenbar auch die US-Regierung erwartet hätte, dass das eine für sie erhoffte Wirkung haben könnte, dass nämlich tatsächlich ein Neubeginn oder zumindest mit anderen Figuren es im Iran weitergehen könnte als bislang.
Khamenei, ein Staatsoberhaupt eines souveränen Staates, wurde gezielt getötet. Das war bislang von den USA und Israel, soweit man aus diesen Kreisen hört, eine bewusste Entscheidung, diesen Schritt nicht zu gehen, also auch im Krieg vergangenen Sommer. Wie hat US-Präsident Trump den Angriff begründet?
Er hat das mehrfach begründet mit mehreren Gründen. Er hat das auch in der State of the Union in der vergangenen Woche versucht zu thematisieren. Einmal das iranische Atomprogramm.
For decades it had been the policy of the United States never to allow Iran to obtain a nuclear weapon. Many decades.
Wir wissen, du hast es eben angesprochen, im Juni letzten Jahres, im sogenannten 12-Tage-Krieg zwischen zunächst Israel und dem Iran, der dann beendet worden ist mit der Bombardierung von drei zentralen Anreicherungsstellen des iranischen Atomprogramms durch amerikanische B-2-Bomber.
After Midnight Hammer, they were warned to make no future attempts to rebuild their weapons program, in particular nuclear weapons. Yet they continue, starting it all over.
Danach hat US-Präsident Trump gesagt, die seien vollständig zerstört worden, sei also ein Mega-Erfolg gewesen. Und dann hat US-Präsident Trump in den Tagen zuvor, vor diesem Angriff jetzt, gesagt, es ginge einmal um die Vernichtung und Ausschaltung des Atomprogramms. Viele haben sich gefragt, was war das denn eigentlich im letzten Sommer, wenn das schon mal zerstört worden ist? Zweitens war vor allem die Frage der Raketenproduktion. Das ist etwas, was wir dieser Tage deutlich sehen.
They've already developed missiles that can threaten Europe and our bases overseas, and they're working to build missiles that will soon reach the United States of America.
Man spricht von 2500 Langstreckenraketen, wir sprechen nicht von Drohnen. Und dieses war der zweite Grund. Der dritte Grund war, und das war etwas, was für viele eigentlich zu spät kam, dass der US-Präsident die Bevölkerung aufgerufen hat, wenn wir hier fertig sind, das ist ein Originalzitat, wenn wir hier fertig sind, er meint damit die militärischen Angriffe auf Ziele des Regimes im Iran, dann seid ihr dran.
I call upon all Iranian patriots who yearn for freedom to seize this moment, to be brave, be bold, be heroic and take back your country. America is with you. I made a promise to you, and I fulfilled that promise. The rest will be up to you.
Das wäre die Gelegenheit, innerhalb von Generationen selber für einen Machtwechsel zu sorgen. Und deswegen sagte ich eben, dass das vielleicht ein bisschen spät kam. Als die ganz großen Massenproteste Anfang Januar kamen, in dem also wahnsinnig mutig die Leute auf die Straße gingen und sie zu Tausenden, muss man sagen, vom Regime erschossen worden sind, dann befand sich nämlich unter anderem die Marine Armada, der US-Streitkräfte, der US Navy in dem Zusammenhang, vor der Küste von Venezuela. Deswegen, es dauerte also buchstäblich lange, bis dann halt diese Art von Truppenaufmarsch, was Luftstreitkräfte und Marine angeht, in place war, also vor Ort und Stelle, um dann jetzt diesen Angriff durchführen zu können. Diese drei Ziele zu vereinen in einem Schritt dieser Art, in dem sie gesagt haben, ja, das sind unsere postulierten Ziele. Es wird natürlich auch begründet mit einem unmittelbar bevorstehenden Angriff des Irans auf Israel und amerikanische Einrichtungen. Trump hatte noch in seiner ersten Videobotschaft nach Beginn des Angriffs gesagt, ja, wir sind unmittelbar bedroht, was nach Angaben seiner eigenen Dienste, US-Dienste, erst im Jahre 2035 der Fall sein könnte. Das heißt, diese Begründung waren es nicht, sondern man suchte dann nach anderen noch. Deswegen diese Vielzahl von zum Teil auch widersprüchlichen Begründungen dafür, warum man das macht.
Die USA und Israel, die kämpfen ja hier quasi Seite an Seite. In welchen Punkten haben die beiden Staaten gemeinsame Interessen und in welchen nicht?
Schauen wir mal zunächst auf die Motivlage des amerikanischen Präsidenten. Donald Trump hat durch die Bank weg stets immer gesagt, wir werden niemals dem iranischen Regime oder wem auch immer die Fähigkeit erlauben, Nuklearwaffen zu besitzen. Das war immer das Dogma. Und auf dieser Basis konnte er sich auch immer mit dem israelischen Premierminister Netanyahu verständigen. Netanyahu selber verfolgt, wie auch seine Amtsvorgänger, seit Jahrzehnten das Ziel, den Erzfeind des Regimes in Teheran, im Iran, auszuschalten. Die Bedrohungslage war aus israelischer Sicht konstant seit der Revolution 79. Insofern, da gab es eine Interessenkongruenz. Und zeitgleich hat der israelische Premierminister immer wieder auch bei Trump interveniert, zu sagen, sie müssen jetzt, und ich habe das Szenario eben geschildert, sie müssen jetzt die Gelegenheit ergreifen. Das letzte Mal war er Ende Dezember, also Netanyahu Ende Dezember bei Trump und hat das nochmal ausführlich mit ihm besprochen. Und zu dem Zeitpunkt, so heißt es, habe dann tatsächlich auch Trump gesagt, okay, buchstäblich, wenn man das etwas salopp ausdrücken will, let's give it a shot. Gucken wir mal, wie das funktioniert. Er brauchte allerdings tatsächlich die Zeit für den Truppenaufmarsch. Und wo dann die Interessen zwischen der US-Regierung und Israel weit auseinandergehen, meines Erachtens, ist bei der Frage der Zukunft des Iran. Denn beide geben vor, eine demokratische Regierungsbildung, ein Machtwechsel wäre das Wünschenswerteste. Bloß, glaube ich, zumindest der israelische Premier dürfte weitaus besser wissen, dass das ein, leider Gottes, Wunschszenario ist, angesichts der Konstellation, dass dieses jetzt sehr, sehr arg gebeutelte und angegriffene, in Anführungsstrichen, geschwächte Regime um sich schlägt. Und zwar nach innen und nach außen.
Okay, also für die USA so verstehe ich dich, geht es zum einen um das Atomprogramm des Iran und es gab hier gerade so eine Art Momentum der Schwäche von iranischer Seite. Für Israel geht es um den großen Feind Iran. Große offene Frage ist aber, wie geht's innenpolitisch mit dem Iran weiter? Darüber möchte ich auch gleich noch mit dir sprechen. Aber zunächst lass uns noch mal auf die Strategie gucken. Wir haben am Freitag eine Folge gemacht, eine FKM-Folge mit unserer ARD-Kollegin Katharina Willinger. Die ist Korrespondentin für den Iran und sie hat über die Hoffnung der Iranerinnen und Iraner gesprochen. Und sie hat gesagt, die allermeisten hier, die wollen, dass etwas passiert. Und sie hat auch gesagt, dass viele im Iran auf Hilfe aus den USA gehofft haben. Gleichzeitig, so hat sie das gesagt, seien die IranerInnen aber nicht so naiv zu denken, Trump würde dies ohne Eigeninteresse machen. Was könnte das wirkliche amerikanische Ziel hinter dieser Attacke sein?
Ich meine, zum Anlass ist sicherlich richtig, was Katharina am Freitag gesagt hat. Ihnen geht es einmal um große geostrategische Ziele. Das heißt, welche Regionen sind für mich, für die USA, für America First relevant? Und was man immer abklopfen muss, sind natürlich auch die Wirtschafts- und Handelsinteressen. Und da ist es natürlich bei Trump immer die Nachfrage, wem nützt das im Augenblick und wem nützt es mittelfristig? Und diese Art von geostrategischen Überlegungen sind bei Trump immer relevant. Eine zweite Sache kommt vielleicht auch noch hinzu. Wir haben ja noch den, sag ich mal, den Fall Venezuela in Erinnerung von Anfang Januar. Da ging es dann nach einer Entführung des damaligen Staatspräsidenten in die USA, ging es dann darum, dass einfach die Nummer zwei dran kam und dann die Bedingungen für amerikanische Erdölunternehmen sich verbessert haben. Ob das das längerfristige Ziel ist, würde, glaube ich, zum gegenwärtigen Zeitpunkt US-Präsident Trump oder auch seine engeren Berater niemals öffentlich sagen. Aber ich denke, das ist, wenn man auf die Karte schaut und auf die Reservoirs von Erdgas und Erdöl im Iran, ist das sicherlich ein Kriterium, das auch mit auf der Rechnung ist.
Inwiefern könnten auch innenpolitische Gründe eine Rolle spielen? Denn die MAGA-Bewegung, die ist ja eigentlich gegen weitere lange Kriege im Ausland, sodass das fast schon überrascht, dass Trump jetzt diesen Weg geht.
Was er bislang immer streng im Auge hat, und das spielte wohl auch bei der Abwägung in den vergangenen Wochen eine große Rolle intern im Weißen Haus. Da sitzt er dann auch unter anderem Strategieberater der Republikanischen Partei, die ja im November die sogenannten Zwischenwahlen, Midterm-Wahlen, sich mit relativ großer Sorge anschauen, weil bisher schon vieles angefallen ist. Dann hat wohl Trump, jedenfalls nach meines Erachtens zuverlässigen Berichten der Nachrichtenagentur Reuters, jeweils immer abgefragt, was bedeutet das, wenn ich diesen Schritt mache, diesen Angriff? Was bedeutet das für meine Bewegung MAGA? Also er will Stärke demonstrieren. Er hat Gefallen gefunden, sagen viele, an der Anwendung von militärischer Drohung und militärischer Gewalt.
The United States has the strongest military the world has ever seen.
Jetzt war die große Gelegenheit zu sagen, ich bin der Befreier der iranischen Bevölkerung. Ich habe diesen Mut gehabt, das zu tun, was, das sagt er zum Teil auch wirklich, das zu tun, wovor andere US-Präsidenten hier am Abend zurückgeschreckt sind.
And frankly, there's nobody even close, but we are now using that military for good.
Dieses Modell, auch das ist ja ein politisches Modell, funktioniert nur so lange für seine Anhänger. Und die haben alle noch in Erinnerung, er hat ja mehrere Debatten, da hat er dann immer deutlich gesagt, nee, also ich werde nie wieder sowas machen, das haben die alles im Ohr. Sie geben ihm kleinen Vorschuss, aber der Geduldsfaden ist bei denen, also bei der Mega-Bewölkung, aber auch bei größten Teilen der normalen, also Anführungsstrichen, republikanischen Bevölkerung, dieser Geduldsfaden ist sehr, sehr dünn geworden. Und wann der reist, das wird genau für Trump der Moment sein, wo er sagt, okay, that's it, guys.
Sowohl Donald Trump als auch Benjamin Netanyahu haben ganz ähnlich gesagt, sie hätten jetzt dem iranischen Volk eine historische Möglichkeit geschaffen, einen Regimewechsel herbeizuführen. Also sozusagen, wir haben euch jetzt hier die Rahmenbedingungen geschaffen.
Take back your country.
Macht mal selbst so ein bisschen. Was weißt du darüber? Wurden da bereits Szenarien ausgearbeitet, wie so ein Regimewechsel funktionieren könnte oder aussehen soll?
Zum einen ist diese Aussage jetzt von Trump und Netanyahu sicherlich für einen ganz, ganz überwiegenden Anteil der Iranerinnen und Iraner im Land und vor allem im Ausland völlig zentral gesagt. Alles ist besser, als dass wir jetzt die nächsten Jahre nochmal unter ihnen leiden müssen.
Und das hat Trump in seiner Rede am Montagabend unserer Zeit ja auch noch einmal wiederholt. Sie wollen mit den Militärschlägen das, Zitat, kranke und bösartige Regime ausschalten.
This was our last best chance to strike what we're doing right now and eliminate the intolerable threats posed by this sick and sinister regime. And they are indeed sick and sinister.
Nur, das ist die Frage, wer schützt sie angesichts eines um sich schlagenden Restregimes? Denn man darf nicht vergessen, das sind Hunderttausende von Kräften, die sie mobilisieren können. Schlägertrupps, Polizeikräfte, Revolutionsgardisten, die bislang jedenfalls noch nicht zu erkennen gegeben haben, dass sie die Seiten wechseln. Darauf setzt so ein bisschen natürlich auch Trump und Netanyahu. Aber ein Plan, wie es danach weitergehen sollte, ist bislang nicht artikuliert worden, sondern die Verantwortung dafür, sagt, jetzt machen Sie mal was draus, ist natürlich wohlfeil. Viele würden sich wünschen, sie hätten da freie Hand, also bei der eigenen politischen Meinungsbildung. Aber das ist unter einem totalitären Regime, das es nach wie vor dort noch gibt, im Iran, ist es so gut wie unmöglich. Insofern ein Plan, wie das gehen soll, ist bislang nicht offeriert worden. Die Hoffnung, die ja also viele im In- und Ausland haben, ist gegenwärtig nicht der Gestalt, dass es da einen konkreten Plan gäbe. Man setzt dann immer auf Pahlavi, der also nun seit mehreren Monaten zunehmend mehr auch sich als die identifizierbare Übergangsfigur, die den Iran dann leiten könnte, in welcher Form auch immer, kristallisiert hat. Nur wie das im Einzelnen im Inneren, man muss ja dann letztendlich dann auch im Inneren in der Lage sein, dort sich zu organisieren, ist nicht erkennbar.
Wir haben ja jetzt schon über die Interessen von Trump und Netanyahu gesprochen. Wie ist es denn mit den Staaten drumherum? Mittlerweile greift der Iran ja als Reaktion andere Staaten in der Region an, wie Bahrain, Libanon und Katar. Erstmal waren es Militärbasen der USA, die da angegriffen wurden. Es wurde aber auch schon ein Hotel in Dubai getroffen. Waren denn die Länder in der Golfregion im Vorfeld eigentlich von den USA oder Israel eingebunden?
Also mit Ausnahme wohl von Saudi-Arabien haben alle anderen beständig beim Weißen Haus versucht zu intervenieren und sagen, machen Sie das bitte nicht. Die Folgen dafür sind unabsehbar. Wir gehen ein zu großes Risiko ein. Deswegen waren also die arabischen Golfstaaten, das sind ja zum Teil in Anführungsstrichen die neuen Verbündeten auch der Trump-Regierung, die waren strikt dagegen. Deswegen sagte ich eben Saudi-Arabien Ausnahme. Es gibt meines Erachtens recht zuverlässige Hinweise darauf, dass der saudische Kronprinz beim US-Präsident interveniert hat. Das heißt also, ein Großteil der Golfstaaten war strikt dagegen. Was sie jetzt erleben, ist, dass das iranische Militär und auch die Revolutionsgarden jetzt gezielt auf die Anrainerstaaten, auf die Infrastruktur, aber nicht allein auf die Infrastruktur, sondern auf alles, was sie mit ihren vor allen Dingen Drohnenfähigkeiten dort erreichen können.
Und mit Blick auf die Geschichte, und du bist ja selbst Historiker, wie gut funktionierten das, einen Regimewechsel herbeizuführen durch einen Angriffskrieg?
Da muss man gucken, was für ein Angriffskrieg. Von den Beispielen schauen wir uns die letzten an. 2003, als dann der damalige US-Präsident George W. Bush meinte,
States like these constitute an axis of evil, arming to threaten the peace of the world.
Unter Anführung, wie sich nachher herausstellte, von gefälschten Informationen bzw. absichtlichen Irreführung, man kann auch sagen Lügen, eine Militärkoalition zusammenzubringen, um dann in den Irak einzumarschieren.
US-Streitkräfte und ihre Verbündeten marschieren in den Irak ein. Ein Land, das US-Präsident Bush zuvor als Teil einer Achse des Bösen bezeichnet hatte, angeblich ausgestattet mit Massenvernichtungswaffen.
Das war ja ein richtiger Bodenkrieg unter anderem auch. Es wurde der Irak dann besetzt, wie wir uns erinnern. Und das Ergebnis war unter anderem einmal, dass die damalige US-Führung einen der strategischen Fehler wohl gemacht hat. Was machten sie mit den Hunderttausenden von den damaligen Anhängern von Saddam Hussein im Staatsdienst, Polizeidienst, Sicherheitsdienst? Sie sind alle rausgeschmissen worden. Da hätte man durchaus flexibler sein können. Das Ergebnis war, dass sie sich natürlich dem Widerstand gegen US-Truppen und die alliierten Truppen, die im Irak waren, organisiert haben. Und das ist etwas, was sehr, sehr, sehr viel Leid gebracht hat. Und das ist etwas, was zurzeit sich langsam auswachsen würde, dass diese Fehlentwicklung und zum Teil auch wirklich Spaltung innerhalb des Irak, das wird jetzt wieder destabilisiert durch das, was passiert ist. Beispiel 1, Beispiel 2, arabischer Frühling 2011.
In Libyen ist die Herrschaft von Muammar al-Gaddafi endgültig beendet. 2 Monate nach seinem Sturz wurde der frühere Machthaber heute getötet.
Nach der Gaddafi-Ära allerdings versinkt Libyen im Chaos. Die Wirtschaft liegt am Boden.
Es war das Fanal dafür, dass also in vielen arabischen Staaten, die auf die Straße gingen, Libyen, dann hatte der damalige Machthaber Gaddafi mit großer Gewalt, wie alle anderen zum Teil auch, darauf reagiert. Und dann kamen dann auf einmal ohne UN-Mandat westliche Staaten, unter anderem auch angeführt von Frankreich, die US-Regierung hat da eigentlich nur eher widerstrebend mitgemacht, und Großbritannien, gesagt, wir werden die dann den Menschen, den Demonstranten, ähnlich wie wir es jetzt hören, zu Hilfe kommen. Und das Ergebnis war, dass Libyen dann in die Bestandteile zerfallen ist. Es ist seitdem ein sogenannter Failed State. Das heißt also, da hat man verschiedene Militär-Warlords, Militärherren in verschiedenen Regionen. Und das ist ja auch ein sehr rohstoffreiches Land. Libyen hat nicht funktioniert. Irak hat auch nicht funktioniert. Jetzt das Ganze im Iran bewirken zu wollen durch Luftangriffe, ein sicherheitspolitischer Blankoscheck, der überhaupt nicht auszufüllen ist. Strategisch gesehen, wenn man das mal sich genau anschaut und das ist the big picture hier, hat US-Präsident Trump damit einen sicherheitspolitisch ungedeckten Scheck ausgestellt. Er weiß nicht, wie letztendlich der bedient werden soll von den USA, von Israel oder auch von den arabischen Nachbarn und anderen gegebenenfalls auch noch Partnerparteien. Das heißt, er hat gegenwärtig etwas in Bewegung gebracht, in einem Ausmaß, das er nicht mehr anschließend beherrschen kann.
Und nun haben wir schon über US-Interessen und über israelische Interessen gesprochen. Aber auch einmal nochmal mit dem besonderen Blick auf die Geschichte. Für wie glaubwürdig hältst du die Begründung für diesen Krieg? Also einen Wandel für die Menschen im Iran zu erwirken? Oder worum geht's hier wirklich?
Ich denke, das sind wirklich strategische Interessen. Bis vor 3 Jahren hatte der Iran also seine Proxys, wie man nennt, also seine Verbündeten drumherum, das war fast so der islamische Ring um Israel gebildet, der ist jetzt vorbei. Und insofern sind das strategische Interessen. Wie sieht die Welt dann aus, wenn der Iran unter einer anderen Führung ist oder gegebenenfalls sich anders politisch organisieren kann? Letzte Bemerkung dazu. Wenn diese strategischen Überlegungen eben nicht aufgehen, und dann gibt es das Motto, what goes wrong, goes wrong. Das heißt also, es kann also mächtig viel noch sich deutlich verändern. Dann ist das fast das Rezept dafür, dass man mindestens für die nächsten Monate bis Jahre mit den Folgen beschäftigt sein wird. Folgen, die wir an sich jetzt nur darüber mutmaßen können, aber die relevant sind, nicht allein in der Region.
Trump hat ja angekündigt, dieser Krieg, der könne so 4 bis 5 Wochen dauern. Und es liefe sogar besser als geplant, hat er im Weißen Haus am Montagabend gesagt.
Already substantially ahead of our time projections, but whatever the time is, it's okay. Whatever it takes, we will always, and we have from right from the beginning, we projected 4 to 5 weeks, but we have capability to go far longer than that. We'll do it.
Wir wissen alle nicht, was passieren wird, und es ist völlig klar, dass du jetzt auch nicht in die Glaskugel gucken kannst. Aber auf welches Szenario müssen wir uns deiner Einschätzung nach vorbereiten?
Also diese Aussage von Trump jetzt, also 4 Wochen ungefähr, könnte auch kürzer sein, nehme ich natürlich nicht zum Nennwert, sondern das Entscheidende ist eher, dass wenn die amerikanische Bevölkerung das mehr und mehr mitbekommt, ist der Druck auf Trump relativ groß zu sagen, okay, wir werden jetzt hier one way or another, werden wir hier eine Vereinbarung treffen. Wir werden dann einseitig sagen, dass wir gewonnen haben und den Rest interessiert mich nicht. Sagt man im Augenblick sehr, sehr salopp. Und der Grund unter anderem auch, weswegen das iranische Militär und Revolutionsgarden jetzt voll auf die arabischen Nachbarstaaten schießen, ist, dass die Intention ist von Teheran, die arabischen Nachbarstaaten rufen in Washington an und sagen, sagt dem Iran, er soll aufhören. Das können wir im Augenblick nicht mehr haben. Und da ist meines Erachtens die Wahrscheinlichkeit groß, dass es jetzt nicht den endlosen Krieg geben wird, den viele befürchten, sondern dass unabhängig fast, muss man sagen, vom Ergebnis falls da jemals also ein politisches Ergebnis geben sollte, unabhängig vom Ergebnis, der US-Präsident das nicht ewig anhalten wird. Also diese 4 Wochen, ich halte das für eine Übertreibung. Ich rechne eher, dass er buchstäblich das Kapitel früher als später beenden möchte.
Vielen Dank, Clemens, für diese Analyse.
Ja, klar, gerne.
Clemens Fehrenkotte und natürlich auch die anderen KollegInnen aus der ARD bleiben dran an den Entwicklungen im Krieg gegen den Iran. Aktuelle News findet ihr wie immer auf tagesschau.de. Und wenn euch die Folge gefällt, dann empfehlt sie doch gerne weiter. Ich würde mich total freuen darüber. Redaktionsschluss für diese Folge war Montag 20 Uhr. Und morgen legen wir den Fokus bei FKM auf die Frage nach den Konsequenzen aus den Epstein-Files. Denn es gab ja gerade wieder Medienberichte, die sagen, dass einzelne Akten, in denen Donald Trump auftaucht, nicht veröffentlicht worden seien. Ist der Iran-Krieg also vielleicht sogar eine willkommene Ablenkung? Das hört ihr morgen bei 11KM. Autor der heutigen Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Emilian Grimm und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch. Wir hören uns morgen wieder. Und für noch mehr Einordnung zum Krieg im Nahen Osten empfehle ich euch den Podcast Streitkräfte und Strategien. Dort sprechen die Hosts Anna Engelke, Stefan Niemann, Kai Küstner und Astrid Korall mit Sicherheitsexpertinnen und Militärhistorikern. Der NDR-Podcast erscheint in der Regel dienstags und freitags. In besonderen Lagen gibt es aber auch Sonderfolgen. Abonniert am besten direkt den Kanal, um keine neue Folge zu verpassen. Den Link zum Podcast in der ARD-Audiothek teilen wir in den Shownotes.